Talk im Sender.
Am Mikrofon Matthias Gehler. Thema heute: Was wird aus DT64? In Querschläger heute: Was wird aus DT64? In der Runde sitzen Frau Carola Sommerey, Hörfunkdirektorin für die zentralen Programme des Mitteldeutschen Rundfunks, nun auch verantwortlich für DT64, Frau Sommerey?
Ja, bin ich.
Dann, darauf werden wir natürlich noch zu sprechen kommen, dann haben wir in unserer Runde als Nächsten sitzen Herr Dirk Schmitz, Referatsleiter Medien in der Thüringer Staatskanzlei. Herr Dr. Krapp ist heute nicht da, aufgrund dieser politischen aktuellen Geschehnisse. Sie vertreten ihn?
Ich hoffe gut.
Das hoffen wir auch. Dann haben wir Herrn Dr. Viktor Hähnle, Direktor der Thüringer Landesanstalt für Privatrundfunk. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Als Nächsten Herr Olaf Steputat. Kommissarisch hat er diese Stelle geleitet, bevor es den Direktor gab. Sie sind auch jetzt noch Vorsitzender der Versammlung der Thüringer Anstalt für Privatfunk. Sie haben vor einigen Tagen Aufsehen damit erregt.
Ja, ich habe aufgrund der Entwicklung bei DT64 die Abschaltung des Programms beantragen müssen und werde dies versuchen auch weiterhin durchzusetzen.
Und dann haben wir die Leute, die sich für DT64 ganz hart und mit vielen, vielen Mitteln einsetzen. Da haben wir zunächst Frau Daniela Hofer hier am Mikrofon zu sitzen. Sie ist vom Aktionskreis DT64 aus Erfurt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und als Nächsten Herrn Ralf Mende, Sprecher des Aktionskreises DT64 in Erfurt.
Ja, und viele Grüße an alle Hörer an dieser Stelle zu Beginn.
Jawohl, ich würde sagen, machen wir erst noch eine kleine Runde Musik, denn auch bei DT64 gibt es viel Musik und danach steigen wir richtig in die Diskussion ein. DT64 macht von sich reden, in vielerlei Hinsicht. Das heißt, da werden Aktionen gestartet, da wird in Berlin die Kliniker Brücke besetzt, in Rostock finden Demonstrationen statt, das Funkhaus hier in Weimar ist bald besetzt worden. Wir haben zum Glück diese Lösung gefunden, heute hier miteinander zu reden und das Ganze zur Sprache zu bringen. Das sind alle sehr spektakuläre Aktionen, die seit kurzem wieder hohe Wogen schlagen lassen. Herr Mende, Frau Hofer, Sie setzen sich für DT64 ein in Ihrem Aktionskreis. Was wollen Sie damit? Kann es nicht auch vorkommen, dass die Leute vielleicht sagen, die machen da so viele Aktionen, es wird Zeit, dass dieser Sender geschlossen wird? Das sind Chaoten, die da sind.
Ja, wer will anfangen? Du? Fang ich an. Na, die ganzen Öffentlichkeitsaktionen wie Kundgebung, Demonstration, Protestmarsche, ähnliches, ja, die haben vergangenes Jahr stattgefunden, die haben dazu beigetragen, erstmal alles in die Öffentlichkeit zu tragen, bekannt zu machen, dass da was am Sterben ist. Man muss erstmal informieren auch, dass da was Gutes dran ist. Denn oftmals ist es gar nicht so, dass die vielen Bürger, also allgemein ja, gar nicht wissen, was sie verloren haben, bis jetzt schon, ja, sich gar nicht drum kümmern. Und das musste auch getan werden im Oktober. Da fand dann auch riesengroße Kundgebung statt. Ja, und jetzt ist es ganz einfach so, Öffentlichkeitsarbeit ist gemacht worden. Und die Aktionskreise, nicht nur hier in Thüringen, die sehen es ganz so, spektakuläre Aktionen zu machen, die haben am Ende dann vielleicht doch noch den Erfolg als nur Öffentlichkeitsarbeit.
Frau Hofer, DT64 ist natürlich sehr bekannt unter der Jugend. Wie sieht es denn aus mit der älteren Generation? Vielleicht sollen Sie mal was sagen, warum Sie DT64 so schätzen und sich dafür so einsetzen.
Erstmal, die Resonanz unter der älteren Generation ist erstaunlich. Bei unseren Unterschriftenaktionen, zum Beispiel auf dem Erfurter Anger, haben uns vor allem ältere Generationen, die in der DDR aufgewachsen sind, angesprochen. Auch Generationen, die schon noch älter sind. Zu uns kamen Frauen über 80 und sagten, Mensch, bleib da dran. Wir haben gelacht, wir haben uns gewundert. Sie sagten, selbst wir hören den Sender, weil er früh eben nicht so wie jeder ist, dass er nicht nur halb die Nachrichten sendet, sondern kurz prägnant, hat bestimmte typische Eigenschaften, die kein anderer Sender aufweist und ihnen so, ich sag mal, aus dem gesamten Hörprogramm etwas herauskristallisieren.
Ja, der Ursprung aller Aktionen war, wie so oft, auch eine Unterschriftensammlung, bis dann alles ins Rollen kam und dann hat man das auch mitbekommen, wenn man auf der Straße, es ist halt die Straße oder auf Plätzen gestanden hat und diese gesammelt hat. Also was für ein Generationsspektrum sich da hingestellt hat, öffentlich bekundet hat, auch begründet, meine Enkel, Kinder, alle, ja, die brauchen es ganz einfach, sind für die älteren Generationen da und hier ist ein Informationsspektrum rübergekommen von dem Jugendradio. Das kann man nicht verkennen, es muss bleiben. Und dafür haben dann auch alle Generationen unterschrieben. Nicht nur eben Jugendradiohörer, sondern auch Sympathisanten. So sieht's aus.
Zum Teil kurioserweise war es auch einmal so, dass 4 Mann um den Tisch standen und unterschreiben wollten und alle hatten graue Haare. Also wir haben gelacht und geschmunzelt, aber es ist auch unheimlich viel an Emotionen wach geworden, gerade bei diesen Aktionen, wo die Leute sich auch bewusst geworden sind, sie haben doch eine Vergangenheit, die nicht ganz wegzuwischen ist.
Nun gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ich habe das gerade aus der Berliner Gegend nun gehört, die sagen, wir müssen diesen Sender, weil er belastet ist, abschaffen. Wie stehen Sie denn dazu?
Naja, müsste man abschaffen. Jeder stellt die Frage, das und das muss abgeschafft werden, der und der ist belastet, ja. Und jeder kann sich irgendwie rauswinden, wenn er die Möglichkeiten hat oder sich nicht belastet fühlt. 1989, da war es so, im Rundfunk selber in Berlin, da ist die Sendeleitung nach Hause geschickt worden. Also so eine kleine innere Revolution hat stattgefunden. Und dann ein eigenes Programm, was rüberkam, hat das auch verkörpert, dass das nicht irgendwie zensiert war von irgendeiner Partei oder ähnliches. Diese überparteiliche Berichterstattung alleine, die hat schon dafür gesprochen. Und das ganze Programm, das hat es alles gesagt. Nach den folgenden 2 Jahren, bis Ende 91, kam ein Programm rüber. Das hat den Anspruch gewonnen oder bekommen, wie man auch will. Ja. Das hat kein anderes Radio gehabt in dem Sinne, in der Steigerung.
Sind Sie jetzt zufrieden mit dem Programm?
Mit dem heutigen Tag?
In einem Augenblick, mit dem
in dem Augenblick
von DD64?
Ja. Bin ich nicht, nee, muss ich ehrlich sagen.
Also haben Sie Kritik an Ihrem eigenen Sender?
An dem Sender, für den ich mich eingesetzt habe von Beginn an, würde ich jetzt Kritik üben. Die ist begründet und naja, ich sehe es auch ein, dass es jetzt schlechter ist, weil der Sender hat sich seit einem ganzen Jahr in Abwicklung befunden und erst mit Ende des Jahres das Startsignal für 92 bekommen vom Mitteldeutschen Rundfunk. Das kam auch am 13. Und da war auch noch nicht ganz klar, ob weiter gesendet wird. Man hat auch darauf hingewiesen, nicht in Euphorie zu verfallen. Erst mit Weitersendung am 01.01.00, dass man zu hören war, na leider nicht für Mecklenburg-Vorpommern, damit hat festgestanden, DD64 ist weiter zu hören, aber damit hat auch festgestanden, das Programm flacht ab, eindeutig, weil ja bis dahin überhaupt keine Konzeption vorgelegen hat.
Damit sind wir ja eigentlich schon beim Problem. Jeder Sender braucht Frequenzen, also die Möglichkeit, abgestrahlt zu werden. Und die hat DD64 im mitteldeutschen Raum noch. Probleme sind schon ganz eindeutig in Berlin und Brandenburg zu erkennen. Dort hat man sich geeinigt, der ORB und zusammen mit den SFB eine gemeinsame Jugendwelle zu machen. Und da fällt DD64 voraussichtlich flach. In Mecklenburg-Vorpommern sieht es noch kritischer aus. Da will man gar nichts vom DD64 wissen. Deshalb gehen die Leute dort auch auf die Straße und demonstrieren dafür. Hier in Thüringen sieht es nun wieder so aus, Herr Steputat. Sie sind da vorgegangen, DD64. Es gibt da im Wesentlichen 2 sehr starke Frequenzen, die den privaten Anbietern zugesprochen wurden. Und warum sind Sie da eingeschritten? Sie vertreten die privaten Anbieter. Wie schaut's aus?
Ja, die Thüringer Landesregierung hat im Dezember 1991 die Zuordnungsentscheidung für die in Thüringen vorhandenen Frequenzen gefällt. Und dabei sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen dem Mitteldeutschen Rundfunk 3 Ketten zur Verfügung gestellt worden zur Produktion seiner 3 Hörfunkprogramme und für die eine vorgesehene private Hörfunkkette in Thüringen weitere Frequenzen, und dies waren die ehemaligen DD64-Frequenzen. Erstaunlich ist an dem Punkt anzumerken, dass der Mitteldeutsche Rundfunk, dessen Intendant lange bekundet hatte, dass er keinerlei Interesse an DD64 hätte. Es gibt auch ein Zitat von ihm, wo er erwähnt hat, er hätte es mal eine Stunde gehört und dies würde ihm reichen. Just kurz nach dieser Frequenzentscheidung, nämlich der Frequenzzuordnung an die Landesanstalt für privaten Rundfunk, seine Liebe für DD64 entdeckt hat und das Angebot gemacht hat, dieses Programm in seiner Rechtsträgerschaft, aber nicht auf seinen Frequenzen, sondern auf unseren, weiterzuführen. Und die Reaktion von uns auf dieses Angebot, mit dem er sich nie direkt an uns gewendet hat, sondern immer nur über die Presse, war, dass wir davon ausgegangen sind, entsprechend nach einem Beschluss des Rundfunkrates, des Mitteldeutschen Rundfunks, der existiert, nämlich das MDR Live, das zentrale Hörfunkprogramm, jugendgemäß gestalten zu sei, dass Dr. Reiter und seine Leitung im Mitteldeutschen Rundfunk eine Konzeption erarbeiten wollte für die Integration von DT64 in MDR Live. Ein Konzept, was wir durchaus begrüßt hätten, damit die wesentlichen erkennbaren Programmbestandteile von DT64 dort wiederzufinden sind. Und für diesen Zeitraum, für die Erarbeitung dieser Konzeption, hätten wir ihm gern unsere Frequenz zeitweise zur Verfügung gestellt. Da er sich aber außerstande gezeigt hat, diese Konzeption zu erarbeiten, sehen wir uns nun gezwungen, auf unser Recht, auf unsere Frequenz auch einzuklagen. Die fadenscheinige Begründung, er wollte damit DT64 zu retten, auch zu widerlegen. Und unsere Frequenz gemäß dem Privatfunkgesetz, auf dessen Basis wir uns bewegen, auch für private Rundfunkveranstalter auszuschreiben.
Soviel ich weiß, sollte diese Konzeption bis zum 15. Januar vorgelegt werden. Mhm. Die lag nicht vor. Die Kritik geht an Sie, Frau Sommerei. Vielleicht sagen Sie etwas von Seiten des MDR dazu.
Also es ist der Job von Herrn Stepotat, dafür zu sorgen, dass er ihn gut macht. Und das heißt, er muss dafür sorgen, dass die Frequenzen, die für die Privaten vom Gesetzgeber vorgesehen sind, auch wirklich zur Verfügung stehen. Insofern akzeptiere ich diesen Teil seiner Haltung. Und wenn er daraus die Konsequenz zieht und sagt, er will nun einen Antrag stellen, dass das Programm dort weggenommen wird, muss ich das nicht nur respektieren, sondern auch von Verständnis begleiten. Nicht der Job von Herrn Stepotat ist es, Programmkonzeptionen für den Mitteldeutschen Rundfunk zu erarbeiten und schon gar nicht, sie mit Ultimaten zu versehen. Das Hörfunkprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks verantworte ich. Und der Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks lässt sich keine Ultimaten stellen und schon gar nicht inhaltlicher Art. Das geht Herrn Stepotat nichts an. Die Programmverantwortung liegt bei der Programmdirektorin und als letzter obersten Instanz beim Intendanten und wird kontrolliert durch den Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunk und nicht durch die Medienzentrale für privaten Rundfunk in Thüringen. Das muss ich mal klarstellen.
Herr Stepotat, nun haben Sie aber dieses Ultimatum gestellt. Warum haben Sie es denn getan?
Ja, weil diese Reaktion, weil diese Tatsache, dass ich das Ultimatum gestellt habe, der Erarbeitung einer Programmkonzeption durch die MDR, eine Reaktion war auf einen Eingriff in unsere Hoheit. Eigentum der Landesanstalt für privaten Rundfunk, nämlich uns zugewiesene Frequenzen, ein knappes, ein teures Gut, ist von einer anderen Anstalt des öffentlichen Rechts, nämlich dem Mitteldeutschen Rundfunk, rechtswidrigerweise okkupiert worden. Und diesen juristisch äußerst fragwürdigen Zustand wären wir, wie vorhin schon erläutert, bereit gewesen, für eine gewisse Zeit zu akzeptieren, um dem MDR an diesem Punkt, wo er noch Schwächen gezeigt hat, auf die Beine zu helfen. Da dies aber nicht seine Absicht war, werden wir diese Okkupation ganz einfach nicht dulden. Und wir sahen uns da gemüßigt, diese Konzeption einzufordern. Als sie nicht kam, war unsere Reaktion entsprechend auch.
Der Ministerpräsident des Landes Thüringen hat dem Mitteldeutschen Rundfunk diese Frequenz überwiesen. Bis zum 30.06. dieses Jahres. Wir haben von allen Ministerpräsidenten und ihren Staatskanzleien die Zuweisung der Duldung der Ausstrahlung von DT64 auf diesen Frequenzen, weil, lieber Herr Stepotat, das kostbare Gut ihrer Frequenz brach liegt. Denn es wäre der Zustand eingetreten, dass am 31.12. des vergangenen Jahres um Mitternacht der Hebel rumgelegt worden wäre, das Programm wäre abgeschaltet werden vom DT64 und ein galaktisches Rauschen hätte ihr Publikum erfreut, denn sie sind ja nicht in der Lage zu senden. Sie haben zwar die Zuweisung, dafür zu sorgen, dass da Private draufkommen, aber offensichtlich haben sie noch keinen gefunden oder doch oder der kann noch nicht. Und deswegen haben die Ministerpräsidenten, wie ich finde, sehr klug gesagt, wenn wir hier drei Frequenzen in Thüringen, in Sachsen und Sachsen-Anhalt totliegen haben, und voraussichtlich ein halbes Jahr lang, na mein Gott, dann soll doch DT64 das noch fortführen, das Programm. Und der Mitteldeutsche Rundfunk ist ja bereit gewesen zu sagen, wir nehmen es, wir finanzieren es, wir geben Arbeitsverträge für ein halbes Jahr und wir strahlen das Programm aus. Also das ist, was Sie da anführen, nicht recht verständlich in diesem Teil Ihrer Handlung. Den ersten Teil habe ich ja akzeptiert. Zweitens. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat nicht aus fadenscheinigen Gründen das getan, sondern aus sehr, sehr tief und wohlerwogenen Argumenten. Ich denke, wir werden hier darauf nochmal ausführlich zu sprechen kommen, was die Gründe wirklich sind. Zweitens, wir sind davon überzeugt, dass wir das Programm fortführen. Aber wir werden es nicht, wie Sie uns vorschlagen, integrieren in ein anderes Programm. Aber auch dieses sehe ich Ihnen nach. Sie sind kein Rundfunkexperte. Ich sage Ihnen nur so viel. Die Jugend wird nicht bereit sein, irgendwo eine Spielecke zu akzeptieren. Es ist wie in einer guten Stube, wo man den Kindern eine Ecke einräumt und sagt, da darfst du spielen. Es geht nicht, dass sie in MDR Live oder MDR Kultur oder MDR Info sagen, ab 15 Uhr, vielleicht bis 18 Uhr oder abends oder morgens gibt es ein Stündchen Heavy-Metal-Musik und ein paar jugendgerechte Themen. Das wird die Jugend nicht akzeptieren. Sie wird das Programm nicht einschalten. Und diejenigen, die MDR Live oder MDR Kultur hören, was sollen denn die mit dieser Stunde dazwischen machen? Das ist ein völliger Unfug. So macht man kein Radio. Und die Jugend auch dieser ostdeutschen Länder hat ihren Anspruch auf eine eigene Welle.
Radio Thüringen Verkehrsservice, Meldungen der Polizei über Verkehrsstörungen liegen uns nicht vor.
Querschläger, DT64, Fragezeichen, wie wird's weitergehen? Sie können uns zu diesem Thema auch anrufen, und zwar Weimar, die 2451-2451. Wir waren eben hier so ganz hart in der Diskussion, die Frage an Sie als Direktor der Thüringer Landesanstalt für Privatfunk, Herr Dr. Viktor Hähnle. Sagen Sie mal, wann werden denn die Privaten dann auf Sendung gehen wollen?
Dazu bedarf es natürlich noch einiger organisatorischen Akte. Aber die Privaten werden natürlich unter Mithilfe der Landesanstalt so schnell wie möglich wahrscheinlich noch in diesem Jahr auf Sendung gehen. Das heißt, wir werden mit diesen Frequenzen, die es eben im Gespräch ging, und bei dem Gespräch, das muss ich mal als Nebenbemerkung einflechten, hat mich doch etwas dieser öffentlich-rechtliche Hoheitston gestört. Mit diesen Grundlagen, die wir gesetzlich haben, und wir sind kein uneheliches Kind des Rundfunks, sondern wir sind die zweite Säule eines dualen Rundfunksystems. Dazu hat sich jeder in Deutschland mittlerweile bekannt. Auf der Grundlage des...
Dazu bekenne ich mich auch.
Vielen Dank.
Sie sollen Ihre Frequenz auch haben.
Ja. Dankeschön, dann... Sie geben uns etwas, was wir schon haben.
Muss man dazu sagen, dass die ehemals zum Thüringer Rundfunk gehört haben, diese Frequenzen.
Nun ist aber ein gewisser Mietwechsel vorgenommen worden. Wir werden so schnell wie möglich, wenn jetzt in 2-3 Wochen die unmittelbare Arbeitsfähigkeit der Anstalt hergestellt ist, diese Frequenzen ausschreiben. Die müssen wir natürlich ausschreiben mit der Sicherheit, dass sie auch für die privaten Anbieter zur Verfügung stehen. Dann, Sie kennen das, läuft das Zulassungsverfahren, es wird die Geeignetheit der Bewerber geprüft und dann wird man wohl dazu streiten, eine Anbietergemeinschaft zu bilden und das möglichst schnell, damit diese Anbietergemeinschaft Planungssicherheit hat, weil dann die ganze Aufbauphase kommt, die ja der MDR bereits hinter sich hat. Der MDR ist ja auf einen fahrenden Zug aufgestiegen, der hat das Radio Thüringen, so wie es vorher auch das Thüringer Radio war, übernommen. Die Privaten müssen völlig neu anfangen. Wir wollen ihnen Planungssicherheit bieten, damit die Technik aufgebaut werden kann, damit das Personal aufgebaut werden kann. Auch die Akquisition, das darf man nicht vergessen. Der private Rundfunk finanziert sich nicht zu 2/3 aus Gebühren, sondern zu 100% aus Werbeeinnahmen.
Also könnte man zusammengefasst sagen, im Sommer etwa?
Im Sommer werden die ersten Konturen dieses Radios schon sichtbar sein. Ob es dann schon unmittelbarer Sendetermin ist, kann man wohl nicht sagen, aber die Zeit danach wird dann vielleicht noch einige Wochen vergehen. Das hängt natürlich auch von den privaten Anbietern ab. Aber rechnen Sie damit, dass es in diesem Jahr noch soweit sein wird.
Das heißt praktisch, DT64 wird den Sommer nicht überleben in Thüringen?
Das hat mit DT64 gar wahrlich nichts zu tun. Wir reden um ein Frequenzproblem. Richtig. Die Entscheidung der Landesanstalt ist nicht für oder gegen DT64, sondern wir brauchen bei den wenigen Frequenzen, die wir haben, und das sind nur drei, der MDR fährt drei Programme und möglicherweise bald ein viertes, da müssen wir diese drei Frequenzen mit Haut und Haaren verteidigen, nicht gegen DT64 gerichtet.
Und da muss ich aber jetzt die Frage stellen, warum gerade jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt werden von seitens der Landesanstalt für privaten Rundfunk. Diese Bedingungen zu stellen,
warum
ein Konzept zu liefern.
Warum lassen Sie uns da nicht so lange drauf, wo Sie noch
genau
gar nicht
senden? Genau so ist das.
Mehr wollen wir doch gar nicht.
Die Gewissheit oder das Konzept ist ja eigentlich schon gestellt worden. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat verkündet, bis Mitte des Jahres DT64 auf den Frequenzen weiterzuführen, weil ja sowieso ein Rauschen vorhanden wäre. Und dann aus dieser Zeit heraus weitere Überlegungen gemacht werden können, wie es weiter Bestand hat, DT64. Ja, warum gerade jetzt werden die ganzen Hebel angesetzt, auf Kosten von den DD64-Hörern. Denn das ist ja eigentlich der Wille, ist jetzt meine Frage.
Fast Herr Steppotat, Sie waren derjenige, der die Hebel sehr kräftig angesetzt hat.
Ja, aus dem Grund will ich auch vielleicht antworten. Wir sollten an dem Punkt vielleicht mal trennen zwischen der Frequenz von DD64 und dem Programm von DD64. Die Frequenz, auf der DD64 zurzeit sendet, gehört uns. Wir müssen sie ausschreiben, müssen Planungssicherheit bieten. Insofern müssen wir auch über sie verfügen können. Das Programm von DD64, dazu besteht auf relativ breiter Basis in der Öffentlichkeit der Wunsch, dieses weitergeführt zu sehen. Und irgendjemand muss sich dafür verantwortlich bekennen, der dieses weiterführen will. Das hätten die Politiker sein können.
Der Mitteldeutsche Rundfunk tut
es. Die Politiker sein können, die sagen, wir machen es im Rahmen des bundesweiten Hörfunks. In dem Fall war es der MDR, in Persona Frau Sommerer, die heute Abend hier ist, die gesagt haben, wir führen dieses Programm weiter. Und das, was ich seinerzeit von dem Mitteldeutschen Rundfunk verlangt habe, war, wie habt ihr denn vor, das Programm von DD64 nach dem 30. Juni weiterzuführen?
Aber Steppe, das geht Sie doch gar nichts an.
Und dazu, ich denke schon, dass mich das was angeht, dazu zeigt sich der MDR erkennbar nicht in der Lage. Das, was er zurzeit macht, er sagt, er führt DD64 jetzt weiter, will das Programm weiter ausbauen, will das finanzieren. Und will uns dazu auch, das war Aussage eben von Frau Sommerer, uns am 30.06., spätestens am 30.06. unsere Frequenz wieder zur Verfügung stellen.
Wenn Sie es fordern, sofort.
Nun frage ich mich, Frau Sommerer, vielleicht können Sie mir die Frage beantworten, was wird denn Ihrer Meinung nach dem 30.06. für aus DD64? Sie haben das Programm aufgebaut, es existieren keine sendefähigen Frequenzen dazu. Diejenigen, die Sie zurzeit besetzt haben, müssen Sie zurückgegeben haben bis zum Zeitpunkt. Was machen Sie mit dem
Herr
Programm?
Herr, das werden wir sehen. Es gibt natürlich, ja, erstens, ich meine, gehören Sie zu DT64, dann würde ich mir mehr Zeit nehmen, mit Ihnen darüber auch zu reden. Ich betone nochmal, ich akzeptiere, dass Sie sagen, Sie müssen Ihre Frequenz haben, wenn Sie einen privaten Anbieter haben, und dann muss der da drauf. Das ist Gesetz und ich bin ein Anhänger von Gesetz, Einhaltung von Gesetzen. Aber Sie können doch nicht das damit verknüpfen, dass Sie unbedingt wissen wollen, was mit DT64 dann wird. Sie haben Ihre Entscheidung zu treffen im Rahmen Ihrer Frequenz. So, ich sage Ihnen, wir werden Lösungen finden. Der Mitteldeutsche Rundfunk wird das Programm über den 30.06. hinaus fortführen. Er hat das jetzt auch im Auftrag des Rundfunkrates. Der Rundfunkrat hat getagt und hat uns gebeten, alle Wege zu führen. Wir können es über Satellit ausstrahlen. Wir können es auf Frequenzen ausstrahlen, die eine kleinere Reichweite in Städten zum Beispiel hat. Es gibt noch Frequenzen in Ballungsgebieten. Wir können das Programm ausstrahlen in Kooperation mit Partnern in der ARD. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, noch das Programm fortzuführen. Die kleinste Möglichkeit ist, auf einigen kleineren Frequenzen in unserem Sendegebiet, dann müsste die Redaktion auch umsiedeln. Die größte Möglichkeit ist die bundesweite, gekoppelt auch mit Satellitenausstrahlung.
Ja, da wollte ich gleich drauf zurückkommen oder gleich da drauf kommen, ob vielleicht schon Verhandlungen begonnen haben oder eventuell daran gedacht wurde, von seitens des Mitteldeutschen Rundfunks mit anderen Anstalten in Verhandlung zu treten, auch in den alten Bundesländern.
Ich bin auf allen Ebenen dabei, die Möglichkeiten zu eruieren, auch schon vor dem Rundfunkratsbeschluss, weil ich ja meinem Rundfunkrat Auskunft gegeben habe, welche Perspektiven vorstellbar sind. Das haben wir getan. Und es gibt Partner auch in alten Bundesländern, möglicherweise, das ist das Unwahrscheinlichste.
Denn das ist ja die sicherste Überlebenschance.
Ja, aber die haben doch auch keine Frequenz. Machen sich keine Illusionen, das ist die unsicherste und unwahrscheinlichste Lösung. Es gibt
die
keine
unwahrscheinlichste
Frequenzen.
Scheint es fast zu sein, ja, aber es gibt Möglichkeiten, DD64 bundesweit ausstrahlen zu lassen.
Das ist eine andere.
Und sofern das dann geschehen sollte, eventuell auch bis Mitte dieses Jahres, ist vielleicht euphorisch, ja, aber dann gibt es nicht nur öffentlich-rechtlich diese Chance, dann gibt es auch auf der privaten Basis die Chance. Und dann sind wir wieder in der Schiene, wo jetzt DD64 sendet. Denn das private Rundfunkgesetz von Thüringen sagt auch aus, dass solange DD64 oder mal bezogen jetzt auf DD64 nicht bundesweit sendet, bekommt sie auch keinen Zuschlag für private Frequenzen. Denn da gibt es diese Kantbestimmung, für privaten Rundfunk kann eine Genehmigung erteilt werden, wenn er bundesweit sendet. Und DD64 sendet leider nur überregional.
Also ich bitte erstmal um Entschuldigung. DT64 ist kein privates Programm. DT64 ist ein öffentlich-rechtliches Programm.
Zurzeit.
Und zwar seit, was heißt zurzeit? Seit dem 1. Januar ist DT64 ein öffentlich-rechtliches Radioprogramm. und nichts anderes.
Ja. Sir, du öffentlich-rechtliches
Versorgung. So wollen wir vielleicht den Mann zu Wort kommen lassen, der aus der Institution kommt, die zunächst damals Frequenzen vergeben hatte, und zwar den Referatsleiter Medien der Thüringer Staatskanzlei. Sie haben es nicht persönlich gemacht, das waren Ihre Vorgänger, aber vielleicht sagen Sie mal was zur Vergabe von Frequenzen, Herr Dirk Schmitz.
Nun, wir sind ja aus der Zeit des Staatsrundfunks spätestens seit dem 31.12.91 heraus. Das Land bzw. die Länder haben letztlich nur noch die Aufgabe, Organisationsrahmen zu geben, möglicherweise Frequenzen zu vergeben. Wir haben damals, wie das auch schon erwähnt wurde, die Frequenzen vergeben, zum einen an das ZDF damals, an den Mitteldeutschen Rundfunk und eben an die Landesanstalt. Und damit ist eigentlich aus Sicht der Landesregierung und der Landesregierung, auch der anderen, die Frage des Staatseinflusses auf den Rundfunk direkt nunmehr erledigt. Und der angesprochene Kabinettsbeschluss bzw. die Äußerung von Herrn Duchatsch betraf letztlich nur eine Äußerung dahingehend, dass die Landesregierung Thüringen nichts dagegen hat, wenn sich nun Mitteldeutscher Rundfunk und Landesanstalt dahingehend einigen, dass DT64 weiterhin auf den Frequenzen sendet, die bislang da sind, die aber zweifelsohne, so auch der Beschluss, zur Landesanstalt für privaten Rundfunk gehören. Die Landesregierung hat nun keinerlei Interesse daran, sich da nun weiterhin politisch reinzuhängen und also nun als Schulmeister der Landesanstalt zu sagen, welche Frequenzen die nun wo also gesendet werden, beziehungsweise wer die nun haben soll. Also kein Staatsfunk, die Zeiten sind zu Ende.
Das heißt, Herr Schmitz, Sie sind damals davon ausgegangen, wie es der Einigungsvertrag sagte, dass DT64 abgewickelt wird?
DT64 war zum Zeitpunkt der Frequenzvergabe eigentlich nur noch eine abzuwickelnde Institution. Denn der Widerstand, der hat sich ja erst im November, Dezember irgendwo erkennbar institutionalisiert. Vorher war der ja praktisch nicht vorhanden.
Und sagt man ja nicht mehr Abwicklung, sondern Rekonstruktion, ja?
Also ich bin kein Freund von Modewörtern, das lasse ich offen.
Da kann ich auch was dazu sagen. Ja, warum nicht früher auch solche riesengroßen Aktionen stattgefunden haben, überhaupt zur Rettung von DT64? Ein Jahr lang hat sich der Sender in Abwicklung befunden, seit Anfang 91, aber doch alle Entscheidungen, die liefen mehr oder weniger über den Tisch von Herrn Mühlfenzel. Ja, man kennt ihn, den Herrn Mühlfenzel, und erst Ende August, speziell September, hat er mehr oder weniger das Zepter abgegeben, selber Rundfunk machen zu wollen,
zu dürfen,
an die Programmmacher selber. Ja. Und dann gab es doch mal die oder die Chance, vielleicht mal raus gucken zu lassen, was jetzt überhaupt passiert. Hier wird was abgewickelt, was wunderbar ist für die Jugend. Na, die ganzen Vorteile, was sie dadurch bekommen, die Jugendlichen. Erstens dieses riesengroße Informationsspektrum an sich. Ist dann diese Informationswelle losgegangen, was sich hier tut? Und dann, im September hat sich zum Beispiel der Aktionskreis für DT64 im Land Thüringen, speziell in Erfurt, gegründet. Aufgrund dieser Sache erst, ja. Die Kompetenzen lagen alle erst bei Mühlfenzel. Und dann sind die mehr oder weniger abgegeben worden. Daher dann die riesengroßen Aktionen erst zu spät, muss man sagen.
Ich glaube also, für viele Stimmen im Landtag und auch in der Landesregierung zu sprechen, wenn ich sage, es gibt also eine positive Resonanz für DT64 als Programm. Nur ist niemand, weder im Landtag, das behaupte ich mal, als auch in der Landesregierung bereit, für DT64 das Prinzip des dualen Rundfunksystems zu zerstören. Das heißt auf gut Deutsch, ohne rechtliche Äußerung, entweder öffentlich-rechtlich oder privat. Und nun muss sich DT64, wer immer da nun als Verantwortlicher hintersteht, sich entscheiden, wir gehen zum Mitteldeutschen Rundfunk, wie das bislang geschehen ist, und da bleiben wir. Oder wir suchen uns einen starken privaten Partner und bewerben uns als möglicher Privatsender für Thüringen oder auch für die anderen neuen Bundesländer. Aber dazwischen wird es, und da wird es auch keine Mehrheiten für geben, nichts Drittes geben, keinen dritten Weg.
Die Diskussionen um DT64 und die Meinungen sind sehr unterschiedlich. Wir hören das hier im Studio, aber auch die Anrufe sind ganz unterschiedlicher Natur. Herr Görig aus Erfurt meint, dass man diese Diskussion wohl lieber lassen sollte. Die meisten Hörer von Radio Thüringen sind nicht 17 oder 18 mehr. Und es gibt auch eine ganze Menge. An Frau Sommerei zum Beispiel: Kann DT64 weitersenden, wenn in Berlin abgeschaltet wird? Was kommt nach dem Juni 92? Wie geht es dann weiter mit DT64? Einige der Fragen sind natürlich jetzt schon beantwortet gewesen. Also richten sich noch weitere Fragen. Frau Sommerei, wer bezahlt jetzt DT64? Wer hat jetzt die Programmverantwortung?
Also ich habe ja schon gesagt, DT64 ist jetzt der Name eines Programms, was der Mitteldeutsche Rundfunk hat. Und damit ist auch klar, die Programmverantwortung liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk und bei den Gremien, die den Mitteldeutschen Rundfunk kontrollieren, nämlich dem Rundfunkrat als Kontrollorgan, wie das öffentlich-rechtlich üblich ist. Dieses Programm ist ein ganz normales öffentlich-rechtliches Rundfunkprogramm seit dem 1. Januar.
Würde das gleichzeitig Zensur bedeuten?
Also mir ist nicht bekannt, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Zensur herrscht.
Naja, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein freier... Genau, dann. Ich meine, können Sie mir das dann genau definieren, dass der Hörer weiß, wo hört Verantwortung auf, wo ist er, sag mal, wo ist der Offenheit? Gibt's da
die Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja gegründet worden im Nachkriegsdeutschland der Bundesrepublik aus den Erfahrungen des Zensurradios des Faschismus und mit vor allen Dingen auch auf Betreiben der Alliierten, vor allen Dingen der Engländer, hat man in Deutschland, in dem bundesrepublikanischen Teil, ein Radiomodell entwickelt, um Formen des Staatseinflusses und der Zensur auszuschließen und hat deswegen das Modell des Öffentlich-Rechtlichen entwickelt, wo die Programmkompetenzen klar sind, wo die Freiheiten des Journalismus definiert sind. Denn wir definieren die Freiheiten des Journalismus als einen wesentlichen Bestandteil der Demokratie. Das wird aus dem Grundgesetz abgeleitet. Also die Freiheit des Journalismus und des Programms ist ein ganz hohes Verfassungsgut und unterliegt dem Schutz, dem besonderen Schutz der Gesellschaft. Und der Rundfunkrat, der uns wieder, wo wir da Aufgaben im Sender übernehmen, kontrolliert, wird aus allen gesellschaftlichen Gruppen kontrolliert. Zum Beispiel auch aus Vertretern der Landes- und Bundesjugendringe sitzen auch bei uns im Rundfunkrat. Aber auch Kirchen und Vertreter und Arbeitnehmer und Gewerkschaften und so weiter. Und die kontrollieren uns, ob wir wirklich ein Programm machen, was den Kriterien des Grundgesetzes und des freiheitlichen Journalismus entspricht.
Frau Sommerey, Sie machen DD64 grundsätzlich Hoffnungen in dieser Runde jetzt hier. Konzeption an sich liegen noch nicht vor, da ist das vielleicht alles ein bisschen zu frisch jetzt.
Die Konzeption von DD64 bleibt so, wie sie ist. Ich habe keine Veranlassung, die Konzeption zu verändern. Ich bin sehr intensiv mit der Redaktion im Gespräch. Ich war auch jetzt einen ganzen Tag wieder da. Ich finde das Programm okay. Was nicht heißt, dass sich ein Radioprogramm natürlich nicht ändert. Radioprogramme sind ja lebendige Wesen und sie ändern sich mit den Verhältnissen, mit ihrem Publikum, auch mit den Machern. Und das wird auch mit DT64 weiter passieren. Ich habe auch den Eindruck, das letzte Jahr hat dem Programm nicht gut getan. Also das, was man unter der Abwicklung stand. Da sind auch Leute abgewandert und nicht die schlechtesten, sag ich mal. Da sind auch Leute abgeworben worden. Beim Mitteldeutschen Rundfunk habe ich auch Leute eingestellt in anderen Programmen am Anfang, als wir uns gründeten. Und es fehlten an Mitteln und Geldern. Und
Frau Sommerey,
aber wir peppeln das jetzt wieder auf.
Hm? Mich verwirrt etwas so die Allgemeinheit, mit der Sie alles rüberbringen, so die Erklärung. Programmänderungen in Zukunft oder Ähnliches. Ich würde mehr sagen, wenn Sie jetzt meinen Programmentwicklung...
Ja.
Hat sich das so mit immer bei DD64 gezeigt, die Hörer, die jetzt Anspruch hatten, gutes Radio zu empfangen, also ein gutes Programm zu empfangen, haben es kundgetan im Sender, wie zum Beispiel zu einiger Zeit mal zu wenig ostdeutsche oder überhaupt deutsche Musik gespielt wurde. Man kam dem nach. Somit Richtig. Hat sich das Programm entwickelt. Ja. War das jetzt direkt auch so gemeint?
Meine ich das, natürlich.
Nicht, dass sich ein Programm ändert aufgrund irgendwelche Bestimmungen oder Festlegungen, die aus dem Rundfunkrat herausgehen, wo jetzt diese ganzen Mitglieder sitzen, was Sie vorhin aufgezählt haben. Denn da gibt es ja diverse Verteilungen von Sitzplätzen, die einen mehr, die anderen weniger. Wie zum Beispiel der Landesjugendring auch da drinnen sitzt, was Sie erwähnt hatten. Denn am Ende wird ja über ein Programm auch abgestimmt in diesem Rundfunkrat.
Nein, aber der Rundfunkrat macht doch keine Programmgestaltung. Ja, so dürfen sich das... Er kontrolliert... ob wir da die freiheitlichen Grundrechte wahren. Aber der Rundfunkrat ist nicht der Programmgestalter. Programmgestalter sind die Redakteure und nicht der Rundfunkrat. Und wenn, ich habe doch gesagt, ein Radioprogramm entwickelt sich unter anderem mit seinen Hörern. und Hörer, wir wollen doch ein Radio machen, was die Leute, das ist doch, weshalb machen wir es denn überhaupt? Weil ich festgestellt habe, dass ein sehr großer Teil der jungen Menschen hier in Ostdeutschland das Programm hört und nicht nur hört, sondern offensichtlich so gern hört, dass er alles Mögliche macht, sich engagiert. Das ist doch das Besondere an diesem Radio. DT64 ist doch inzwischen fast eine Jugendbewegung geworden.
Nun ist DT64 Radio.
Wir wollen, dass das so bleibt.
Für eine Zielgruppe, also für Leute, die wirklich, wie der Hörer vorhin sagte, 17 oder 18 sind und noch ein bisschen vielleicht höher, aber manche auch schon weiter unten angesetzt im Alter. Ich weiß aus einem Internat zum Beispiel in Neudietendorf, dass da jetzt umgeschaltet wird auf MDR Live und dass man Leute, die ganz treu bisher DT64 gehört haben, dort nicht mehr hört, MDR Live. Und was bedeutet denn das für Sie, die Sie zum Aktionskreis gehören, wenn Sie sowas hören? Auch die Einschaltquoten von DT64 sind nicht vergleichbar mit anderen anderen Sendern, die eben eine Breite der Bevölkerung ansprechen. Und Frau Sommerei, gibt es da Schnittpunkte MDR Live und DT64?
Nein. Die Hörer von MDR Live werden nie Hörer von DT64 sein und umgekehrt. Von Ausnahmen, wenigen Ausnahmen abgesehen.
Ja, dort hat ein ganzes Internat umgeschaltet.
Dann wird es auch auf MDR Live bleiben. Es ist ganz klar,
das ist Selbstbewusstsein.
Ein Programm wie MDR Live gab es bisher noch nicht. Und es ist natürlich ein Programm, was auch überwiegend junge Leute anspricht. Weil dies ist ein Programm, was einem Geschmack von sehr vielen Menschen entspricht. Es ist ja auch sehr gut gemacht, dieses MDR Live. Und es wird sehr viele junge Leute ansprechen. Aber es gibt natürlich eine sehr große Gruppe von jungen Leuten, die eine ganz andere Musik will, ganz andere Inhalte, ganz andere Moderationen, eine ganz andere Ansprache. Und das ist nicht MDR Live.
Wir unterbrechen jetzt einmal und wir haben folgende Meldung und wir geben auch dazu gleich mal zurück nach Erfurt zur aktuellen politischen Situation im Landtag. Ja, ich erfahre gerade, dass die Leitung nach Erfurt noch nicht steht. Wir bemühen uns, aber wir werden ganz sicher in den Nachrichten die neuesten Ereignisse aus Erfurt berichten.
MDR, Radio Thüringen, Nachrichten.
Thürings Ministerpräsident Duchacz ist zurückgetreten. Das wurde soeben bekannt. Offenbar hat ihn seine eigene Fraktion dazu gedrängt. Diese hatte sich gegen 18 Uhr zu einer Sondersitzung getroffen. Radio Thüringen wird im aktuellen Programm weiter berichten. Der Waffenstillstand in Jugoslawien ist erneut gebrochen worden. Serbien weigert sich grundsätzlich, den Abzug der Bundestruppen aus Kroatien zu akzeptieren. Damit ist der UN-Friedensplan so gut wie gescheitert, Gabor Kishei.
Die serbischen Kräfte, Volksarmee und Freischärler greifen Osijek in Ostslawonien wieder mit schwerer Artillerie und mit Minenwerfern an. Mehrere Verbände sind auch an die ungarischen Grenze verlegt worden, um die Rückkehr der nach Ungarn geflüchteten Kroaten zu verhindern. Da werden erneut Minenfelder gelegt. In Vinkovci sind in den vergangenen Tagen ohnehin groß angelegte Truppenbewegungen beobachtet worden. Etwa 50 Panzer rücken zur Stunde in Richtung Norden auf Osijek vor.
Die Machthaber in Algerien wollen offenbar hart durchgreifen. Erneut sind Maßnahmen gegen die islamische Heißfront FIS getroffen worden. Unterdessen hat sich die EG um Vermittlung bemüht. Thilo Kössler, Algier.
Der Staatsrat, hinter dem die Armee steht, gegen die fundamentalistische Bewegung vor. Nachdem gestern Abdelkader Hadjani, der Interimschef der FIS, verhaftet worden war, wurden nun auch Redaktionsmitglieder der arabischsprachigen Zeitung El Khabar festgenommen. Die Festnahme Hadjanis ist der einstweilige Höhepunkt beim Versuch der neuen Staatsführung, die FIS auszuschalten und möglicherweise die gesamte fundamentalistische Bewegung zu zerschlagen.
Der estnische Ministerpräsident Savisaar hat heute vor dem Parlament seinen Rücktritt eingereicht. Klaus Belde.
Savisaar quittierte den Dienst für die Öffentlichkeit mit den Worten: Das Wichtigste besteht darin, Stabilität und Ruhe zu bewahren. als seinen Nachfolger empfahl er den Parlamentspräsidenten Arnold Rüthel. In Rüthels Umgebung wurde die Offerte mit den Worten quittiert, der Parlamentschef müsse wohl von allen guten Geistern verlassen sein oder gar politischen Selbstmord verüben wollen, wenn er ein derartiges Himmelfahrtskommando übernehme.
Russland besitzt offenbar die volle Kommandogewalt über alle Atomwaffen der früheren UdSSR, das hat der französische Außenminister Dumas gesagt. Der Abbau des Nuklearpotenzials könne noch bis zum Ende des Jahrhunderts dauern. In Georgien wird weiter gekämpft, das berichtet der regierende Militärrat. Bei den jüngsten Gefechten sollen 15 Menschen getötet worden sein. Der Widerstand gegen die neue Regierung aber lasse nach. Bis 24 Uhr wollen die Anhänger des gestürzten Präsidenten Gamsachurdia die Waffen niederlegen. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuter. Soweit die Meldung, Redaktion Axel Schmeck, die Zeit, es ist 21.03 Uhr. Das Wetter für Thüringen. Im Bereich eines Hochdruckgebietes über Osteuropa verbleibt Thüringen in einer bodennahen Kaltluftschicht. Besonders in den oberen Lagen des Berglandes kann sich von Südosten einfließende milde Luft bemerkbar machen. Nachts meist klar, in den Morgenstunden örtlich Nebelfelder. Tiefsttemperaturen um minus 10, im Bergland um minus 8 Grad. Schwach windig. Morgen heiter, vielfach dunstig und niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen minus 2 bis plus 1, im Bergland bis 3 Grad. Schwacher östlicher Wind. Und die weiteren Aussichten bis zum Dienstag. Zunächst wenig Änderung, ab Montag aufkommende starke Bewölkung, etwas Niederschlag. Vor allem nachts nicht mehr so kalt. Radio Thüringen Verkehrsservice. Aktuelle Meldungen der Polizei über Verkehrsstörungen liegen uns nicht vor, aber wir haben eine Meldung des Landesverwaltungsamtes Weimar Abteilung Umweltschutz. Aufgrund der Überschreitung des Grenzwertes der Schwefeldioxidkonzentration wird für folgende Städte die Smog-Vorwarnstufe bekannt gegeben. Gera, Altenburg, Jena, Greiz, Pößneck und Saalfeld. Älteren Personen und Kindern wird empfohlen, den Aufenthalt im Freien auf das Notwendigste zu begrenzen. Unnötige Fahrten mit Kraftfahrzeugen sollten vermieden werden.
Querschläger. Talk im Sender.
Thema heute DT64. Wir haben eine ganze Reihe Anrufe bekommen. Sie können uns auch weiterhin anrufen auf der 2451 in Weimar. Eine Frage, die uns aus Würzburg erreicht hat. Könnte DT64 eventuell über Mittelwelle abgestrahlt werden, Frau Sommerei?
Na, theoretisch schon, aber nun ein Programm, was ganz wesentlich von der Musik lebt, auf einer nicht stereotypischen Welle abzufahren, ist natürlich Unsinn.
Der Hörer findet weiterhin, dass DT64 im letzten Jahr etwas schlechter geworden ist und er hört diesen Sender gern wegen der ehemaligen DDR-Musik. Ansonsten ist er inzwischen Fan von Radio Thüringen, das hören wir wiederum gern. Dann die nächste Frage: zwischen 103,8 und 107,9 liegen keine Sender. Warum vergibt man nicht dort Frequenzen? Eine Frage an Sie, Herr Schmitz.
Die Frequenzen sind noch von den Militärmächten geparkt, von den ehemaligen vier Mächten im Westen, sowohl als auch im Osten. Die werden wohl mal irgendwann frei werden, aber das ist im Moment noch nicht zeitlich absehbar. Zur Mittelwelle ist vielleicht noch kurz zu ergänzen, dass nachts natürlich die Reichweiten ausgesprochen gering sind, neben der Frage der Stereotauglichkeit.
Ja, dann steht hier eine Frage, Frequenzen von DT64 gehörten schon mal dem Sender Weimar, das ist natürlich schon einige Zeit her, sie wurden dann zu DT64 gegeben, beziehungsweise dem Thüringer Rundfunk damals. Warum gibt man sie nicht zurück, um den Empfang von Radio Thüringen zu verbessern? Das fragt Herr Löß aus Meuselwitz.
Die Zuordnungsentscheidung der Landesregierung bei den Frequenzen hatte zum Ziel, die vier Hörfunkprogramme, die in Thüringen möglich sein sollen, nämlich MDR Live, MDR Kultur, MDR Radio Thüringen und das private Hörfunkprogramm, möglichst gleichwertig zu versorgen. Und genau auf dieser Grundlage erfolgte die Entscheidung. Und deshalb haben wir auch die Frequenz von DT64 bekommen. Und es ist nicht möglich, dass sie Radio Thüringen zurückbekommt.
Hier lässt jemand nicht locker und fragt Frau Sommerei nach, wie sieht die Kontrolle des Programms von DT64 aus? Ist damit die sogenannte Entideologisierung der Mitarbeiter gemeint? Fragezeichen.
Ich habe jetzt nur Mitarbeiter eingestellt, die nach meiner Auffassung nicht ideologisch Programm machen. Denn es ist ganz klar, ich habe nicht die Absicht, ein FDJ-Programm zu machen. Ich gestalte das Programm so, wie die Mitarbeiter, die jetzt dort arbeiten und es verantworten, es für richtig halten. Und das ist das System, wie es für alle Radioprogramme des Mitteldeutschen Rundfunks gibt. Es gibt verantwortliche Redakteure und sie haben Arbeitsverträge und sie genießen mein volles Vertrauen und sie arbeiten nach den Kriterien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Sie sagen, Sie haben eingestellt. Wie sind Sie denn vorgegangen bei der Einstellung? Wie konnten Sie denn beurteilen, welche Einstellung die Leute mitbringen?
Indem ich mit ihnen geredet habe. Erstens, indem ich mir ihre Unterlagen angesehen habe. Zweitens und indem ich Programm angehört habe von ihnen. Denn ich habe natürlich das Programm sehr intensiv gehört. Auch schon in den Monaten, bevor ich überhaupt nach Leipzig kam. Denn ich komme ja von Bremen und ich habe in Bremen ein eigenes Jugendradio gemacht. Und dieses Jugendradio in Bremen hat teilweise für Musiksendungen mit DT64 schon zusammengearbeitet früher. Ich kenne das Programm DT64 ziemlich genau und ich kenne auch die Ecken, die früher einmal ideologisch waren.
Jetzt weiß ich endlich, warum diese Frau sich DT64 an Land gezogen hat, weil sie damit schon früher Berührungspunkte gehabt hat. Das ist also schon eine alte Liebe, DT64 von Ihnen, Frau Sommerer, ja?
Naja, Liebe ist übertrieben. Ich muss sagen, ich wäre normalerweise nicht so unbedingt drauf gekommen, wenn ich nicht das große Engagement hier der jungen Leute erkannt hätte, was hier in Ostdeutschland für mich doch sehr ernst zu nehmen ist. Ich weiß, was es bedeutet, wenn junge Leute das Gefühl haben, dass sie in einer Gesellschaft kein Platz mehr finden. Und die Umstellungen, die jetzt hier von allen verlangt werden, sind ja gerade auch für junge Leute sehr groß. Und bevor man integrationsfähig ist, sag ich mal, muss man eine eigene Identität haben. Und das ist generell in einem Alter sehr schwierig zu finden. Und unter den Bedingungen, unter denen hier junge Arbeitslose leiden mit den mangelnden Angeboten. Fahren Sie doch mal hier über die Dörfer. Das ist ja grauenvoll. Die haben ja gar nichts anderes als ihren Sender. Und sie lieben diesen Sender. Ja, doch, das muss man über wirklich weite Flächen schon sagen. Und wenn wir ihnen das auch noch nehmen, dann sind sie zu Recht verbittert. Und ich habe auch Angst vor einer Polarisierung in dieser Gesellschaft. Ich sehe doch Tendenzen von Rechtsradikalismus und ich fürchte, dass das doch weiter eskalieren kann. Und es sind doch Millionen von jungen Leuten, die Tag für Tag das Radio einstellen. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass man sagt, dass man ihnen dieses Radio nehmen muss.
Herr Mende, Sie sind vom Aktionskreis, Frau Hofer. Die Frage gleich an Sie. Frau Sommerei will damit solchen Dingen wie Extremismus entgegenwirken. Und fühlen Sie sich verstanden von Frau Sommerei in dieser Beziehung? Und zum Zweiten, nach diesen Aktionen, die Sie zurzeit um DT64 machen, kann es da nicht passieren, dass Ihnen die ganze Sache irgendwo und irgendwann mal entgleitet?
Na, schon vorher ging aus dem Programm von DT64 hervor, dass dort auch radikale Gruppen zu Wort kamen, mit denen auf friedliche Art und Weise artikuliert wurde im Funk selber, im Senderhaus selber. Und das hat sich auch nach außen breit getragen und auch in unsere Kreise. Und bisher muss man doch sagen, gut, glücklicherweise sind noch keine Eskalationen stattgefunden. Und die sind auch immer wieder abgewendet worden, obwohl auch, und das haben wir erkannt, provoziert wurde von entsprechenden Seiten, nicht zuletzt zu unserem Protestmarsch vergangenes Jahr, wo doch einiges im Hinterstübchen so passierte. Doch muss man dazu sagen, unsere Aktionen, die waren alle angekündigt, gewaltfrei, Pressemitteilungen wurden gemacht. Und das war auch ein Beitrag dazu, dass es auch so immer wieder über die Bühne ging.
Nun, als Sie kürzlich hier zu Radio Thüringen durch die Tür kamen, dem Viertner halb überrannten und Hausfriedensbruch, darf ich das mal in Anführungsstrichen sagen, begingen, da muss ich natürlich nachfragen. Ich habe die Diskussion hier auf dem Flur miterlebt und es war nicht einfach für Sie, sich durchzusetzen. In jedem Fall, als wir dieses wohl, finde ich, faire Angebot des Gespräches heute gemacht haben. Und manchmal stand so ein bisschen auf der Kippe, die Leute wollten sich weiter hier niederlassen, wollten hier rein in die Sendung stören, das Ganze in die Hand nehmen. Da war mir doch so ein bisschen anders. Also ich weiß nicht, das sagen Sie. Sind die anderen der gleichen Meinung?
Also Sie fragen mich jetzt als...
Ich frage jetzt Sie als den Sprecher des Aktionskreises.
Ja, ich muss dazu sagen, alles was so in Aktionskreisen an Entscheidungen fällt, Aktionen zu planen, durchzuführen, braucht auch einen Sprecher. Ja? Und der kann sich nicht immer ganz spontan, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, für das aussprechen, was man eigentlich am Ende will. Die Maximalforderung steht und die stand seit vergangenen Jahr, ja, und die wurde nicht erhört. Und somit sucht man sich Lücken, sofern es welche sind, ja, um doch in die Öffentlichkeit treten zu können, um darauf aufmerksam machen zu können. Wo soll man noch hingehen? Was soll man noch stattfinden lassen? Öffentlichkeitsarbeit wie eben Kundgebungen auf diese Weise, wie sie vergangenes Jahr stattgefunden haben, die haben nicht gefruchtet, ja. Es sind Forderungen eingegangen im Landtag an alle Fraktionen, öffentlich Stellung zu nehmen, direkt an Herrn Duchacz, an Müller, wie sie alle heißen, ja. Man hat überhaupt nicht reagiert. Eine völlige Ignoranz hat stattgefunden von deren Seite. Ja, was soll man denn also noch tun? Und somit, auch wenn mal ein paar Gemüter erhitzt sein sollten, ja, aber zur echten Eskalation hat es überhaupt nicht geführt oder größeren Handgreiflichkeiten, überhaupt Handgreiflichkeiten gab es gar nicht. Das hatten Sie auch erkannt hier im Hause und demzufolge auch die Polizei gar nicht erst rufen lassen, was doch auch eine Frage war von seitens der Wache. Und die ganze Aktion, was wir vorhatten, denn wir hatten mehr oder weniger vor, die Besetzung des Mitteldeutschen Rundfunks hier in Weimar, also des Funkhauses, um darauf aufmerksam zu machen, was sich hier in den politischen Kreisen in Land Thüringen tut. Denn die Kompetenzen, die werden immer wieder hin und her geschoben. Einer schiebt es auf den anderen und wir wissen nicht, an wen wir uns wenden sollen, wen wir überhaupt auf die Füße treten müssen, weil ja keiner von selber was tut und bisher getan hat.
Nur wollen wir mal den Ball zurück an die Staatskanzlei geben, mal zu Ihnen. Was sagen Sie dazu, Herr Schmitz?
Ich wollte zunächst mal einige kritische, möglicherweise ketzerische Fragen und Anmerkungen machen.
Das dürfen Sie in Querschläger.
Zum Thema dessen, was DT64 ist. Ich habe die ganze Zeit gehört, DT64, und dann habe ich gehört, Proteste, das Programm habe sich verändert, möglicherweise verschlechtert. Frage, ist DT64 nicht heute nicht mehr als nur der Name DT64? Und es sind ja nur 25% des Personals übernommen worden bei veränderter Programmkonzeption. Reden wir eigentlich immer noch über das Gleiche, wie sich die Heurer vorstellen? Und ja. Die nächste Frage vielleicht noch, wie hoch sind die Einschaltquoten denn von DT64? Die werden bis heute vom MDR unter Verschluss gehalten.
Das glaube ich nicht. Die Einschaltquoten, jetzt gleich mal auf die zweite Frage einzugehen, werden gar nicht unter Verschluss gehalten. Sie sind auch publik gemacht worden, nicht allein über den Sender, nicht zuletzt nur über den Sender, sondern auch in unseren Netzwerktreffen, zum Beispiel letztens in Berlin. Da war auch eine freie Mitarbeiterin von der Jungen Welt mit dabei. Darüber wäre das dann auch zu erfahren, dass die Einschaltquoten zum Beispiel in Berlin auf 8% gestiegen sind von 1, noch etwas. In Dresden, speziell Sachsen, also jetzt in Sachsen allgemein, sind sie gestiegen von 10% auf 17%. Das ist der Stand von Januar, also einschließlich Dezember kann man so sagen. Jetzt darauf zurückzukommen.
In Thüringen?
In Thüringen, da hatten wir noch keine. Ja. Vielleicht du, Daniela, ich wusste es nicht genau.
Keine Zahlen von Thüringen, aber beispielsweise Berlin hat im Westen vom Herbst 90 zum Herbst 91 einen Zuwachs gehabt von über 5%, von 1,5% etwa auf ungefähr 6%. Und auch in Ostberlin ist eine Zunahme zu verspüren gewesen, die sich auf ungefähr 8% bewegte. Und das Kuriose ist, Radio SFB in Berlin macht Radio for You. Die Einschaltquoten für Radio 4U sind wesentlich geringer, zum Teil nur die Hälfte, in beiden Seiten Berlins, wie die von DT64.
Na, das ist jetzt das eine mit den Einschaltquoten.
Ja. Und die andere Frage war?
Also gar nicht mal so negativ für DT64, eher positiv, ja. Und wenn man mal Sachsen betrachtet, die 17% Einschaltquote, wie viele Sender gibt es denn für Sachsen auf der UKW-Skala? Wie viele sind denn das? Ich möchte es mal jetzt so verhältnismäßig aufgliedern. Da liegt die DT64 für Sachsen jetzt mal absolut an der Spitze. Da gibt es nichts anderes. Ne? Allein jetzt mal um der Spanne jetzt 10% herum, ja, liegt es doch mehr oder weniger im Schnitt bei den Ostbundesländern. Und jetzt noch auf die Frage, ob das Programm nicht eventuell zu sehr abgeflacht ist und jetzt überhaupt noch es wert ist, dafür einzutreten. Ja, nochmal darauf zurückzukommen. In Abwicklung hat sich das Programm befunden, ein ganzes Jahr lang. Und jetzt soll auf einmal ein neues Programm gemacht werden. Das kann nicht von 0 auf 1 sofort Power rüberbringen, so wie es bisher passiert ist, ja. Und da muss man noch dazu sagen, auch auf die Frage vorhin, wegen Neudietendorf, dass da jetzt ein ganzes Internat, wie Sie sagten, jetzt, was?
Radio? MDR Live.
MDR hört. Live hört.
Das war der Direktor, der hat befohlen, ja.
MDR Live zu hören. Na, der Direktor hätte befohlen.
Nicht drauf. Nee.
Das ist natürlich auch eine Sache, ein Ergebnis von den ganzen politischen Dingen, die im Landtag von Thüringen auch passiert sind. Ja, es wurde tot gemacht. Das Programm wurde wirklich von innen her tot gemacht. Die Programmmacher wussten gar nicht mehr, wo sie hingehen sollten. Ein absolutes Durcheinander, auch auf seitens der Hörer. Und somit ist das nicht naja, denjenigen zu verdenken, dass sie ein anderes Programm wählen. Sie brauchen ein gutes Programm. Ne? Somit muss man denen auch, vorhin dem einen Hörer auch das Zugeständnis machen, warum nicht Radio Thüringen?
Zu Frau Sommerey nochmal. Frau Sommerey, liegen Zahlen vor, neueste Zahlen?
Also es gibt ja jetzt eine ganz neue Untersuchung, die gemacht worden ist im Raum Berlin. Da ist das Besondere, dass also früher ja nur Ost-Berlin gemessen wurde. Und da gab es eine Einschaltquote von circa 5% und in West-Berlin war es 0,2, also gut wie gar nichts. Und jetzt ist ganz Berlin gemessen worden und da ist an die 10%. Einen solchen Zuwachs an Radiopublikum in kurzer Zeit gab es in der Rundfunkgeschichte der Bundesrepublik in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr. Das ist eine Sensation. Wir haben unsere eigenen Abschätzungen über die Quoten im Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks. Die sind nicht absolut statistisch wissenschaftlich gesichert. Das sind nur so für uns interne Erfahrungswerte und die sind außerordentlich hoch. Nun will ich aber mal sagen, der Mitteldeutsche Rundfunk braucht nicht ein zweites Radioprogramm mit irre hohen Einschaltquoten. Wir haben ein solches Programm. Das ist MDR Live. Da wird die Einschaltquote sehr hoch sein. Das Interesse, ein weiteres Quotenprogramm, also mit hohen Ratings, Einschaltquoten zu haben, ist nicht gegeben. Wir wollen ein Programm für junge Leute haben, die sich besonders dafür interessieren, dass DT64 soll kein Massenradio werden, sondern soll so sein, wie es ist. Es wird schon ungewöhnlich viele junge Leute ansprechen, aber es soll kein Massenprogramm werden. Ich werde es also deswegen auch programmlich nicht umstrukturieren, um nun jedermann anzusprechen. Das ist nicht die Absicht. Aber die Frage, die ja jetzt hier immer wieder gestellt wird, die ich nicht ganz verstehe, ist es noch dasselbe Radio? Ja, von wann denn? Es ist natürlich nicht mehr das FDJ-Radio. Das ist es schon seit 2 Jahren nicht mehr. Oder sagen Sie, es soll noch das Radio von 1964 sein, wo es gegründet wurde. Es ist das Radio einer der Wende. Die Leute, die dort arbeiten, sind zum Teil, zum großen Teil Opfer des früheren DDR-Systems. Der Leiter des Programms selbst ist ein Verfolgter des DDR-Systems. Die freien Mitarbeiter, die ich jetzt unter Vertrag genommen habe, wir haben so eine Rahmenvereinbarung getroffen, haben mir sehr ausführlich ihre Schicksale geschildert, wie sie journalistisch drangsaliert worden sind hier in den Jahren des DDR-Regimes, wo sie teilweise in Gefängnissen gesessen haben. Das heißt, es ist ein Kind, dieses DT64 jetzt ist ein Kind der Wende und hat sich mit der Wende auch weiter und fortentwickelt und hat in dem letzten Jahr unter der Abwicklung gelitten. Sie müssen mal wissen, ich habe den jetzt als erstes noch kurz vor dem 31. mit dem Auto erstmal Briefpapier und Bleistifte gebracht. Die hatten nicht eine einzige Schreibmaschine mehr. Das muss man ja vorstellen. Da kann man sich vorstellen, was da im letzten Jahr gewesen ist. Ich sorge jetzt dafür, dass die Reporter Aufnahmegeräte kriegen. Ich sorge dafür, dass die einen Plattenspieler einen anständigen Spiel kriegen, damit sie in der Redaktion ihre Musik abhören können. Die haben keine Schallplatten. Ich habe denen erst mal 5.000 Mark geben müssen, damit die sich Platten kaufen könnten. Das sind die Bedingungen, unter denen DT64 zum Schluss gelitten hat. Und Leute sind natürlich auch abgewandert, haben sich was anderes und was Besseres gesucht.
Und damit die Einschaltquoten von Radio Thüringen weiterhin so schön hoch bleiben, machen wir jetzt erstmal Musik. Frau Sommerey, man wird den Verdacht nicht los, so die Fragen, die uns hier telefonisch erreichen, will der MDR nicht doch nur eine vierte Sendekette einheizen und die 64 dann letztendlich fallen lassen?
Ich will ja keine Frequenz haben, sondern ich will das Programm DT64. Und es ist doch ganz klar, dass die Frequenzen, auf denen wir im Moment senden, und hier in Thüringen ist das ja am Anfang schon ganz deutlich auch geklärt worden, gehören den Privaten. Und wenn die Privaten sendefähig sind, müssen wir diese Frequenz verlassen. Daran beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so. Das sage ich jetzt auch den Fanclubs nochmal, weil sie auch immer wieder sagen, wer ist denn eigentlich der Ansprechpartner? Natürlich ist es möglich, dass man auch Gesetze wieder ändert. Aber im Moment ist es geltendes Gesetz. das Gesetz, dass diese Frequenz dem Privaten gehört. Und ich kann doch nur sagen, die Frequenz ist im Moment liegt brach. Und so lange senden wir darauf. Und ich kann auch noch mal hier an die Medienanstalt für die Privaten appellieren, sagen, lasst uns doch so lange draus, wie das die Welle stilllegt. Das würde doch auch hier im Raum Thüringen die jungen Leute in einer gewissen Weise befriedigen. Wenn sie wissen, es sind darüber hinaus Bemühungen vom Mitteldeutschen Rundfunk im Gange, das weiterzuführen. Wobei ich sagen muss, ob das hier in Thüringen, ob wir da noch eine Frequenz in Thüringen finden, das weiß ich nicht. Ich bezweifle es. Aber lasst uns doch so lange da drauf.
Ja, Frau Sommerey, wir haben ja seitens der Landesanstalt für privaten Rundfunk gesagt, ihr könnt die Frequenz zeitweise nehmen, wenn denn dass die Absichtserklärung des MDR, dieses Programm fortzuführen, auch als ehrliche Absicht erkennbar ist. Was heißen soll, wenn der MDR versichert oder erkennen lässt, wie er das Programm nach dem 30. Juni zum Beispiel...
Augenblick mal. Bitte nicht wie.
Wie er das Programm nach dem 30. Juni fortzuführen kann. Denn Sie sagen, Sie machen eine Programmkonzeption. Das ist die eine Sache. Aber wo wollen Sie dieses Programm abstrahlen? Mittelwelle kommt nicht in Frage, haben Sie vorhin selbst gesagt. Diejenigen... Leute in Thüringen, die ein digitales Radiogerät haben, also ein Radiogerät, was digitalen Rundfunk empfangen kann, sind bestimmt nicht die Hörer von DT64. Und die Militärfrequenzen haben wir, wie vorhin gehört erst auf 1993 Zugriff. Das heißt, es gibt nach dem 30.06. für das Programm, das Sie jetzt, wie Sie sagen, konzipieren, keine Frequenz. Ja, was wird denn danach damit? Es bleibt doch letzten Endes noch nur die Chance, dass Sie sich dazu durchringen, MDR Live als eines der zentralen Rundfunkprogramme des Mitteldeutschen Rundfunks ganz stark jugendorientiert zu gestalten und darüber hinaus den Landesfunkhäusern in Dresden, in Magdeburg und auch hier in Erfurt die Gelegenheit geben, dass sie ihre Landesprogramme, die Programme, die ganz nah am Hörer sind, auch als die Quotenprogramme, die Ratingprogramme, die, wie Sie vorhin erwähnten, ausgestalten und dadurch auch innerhalb dieses Mitteldeutschen Rundfunks die starke Betonung der Eigenständigkeit der Länder, die ja auch im Staatsvertrag so festgehalten ist, auch dass man sich auch durch diese Programmkonzeption dadurch bekennt.
Wie sehen Sie die Chance dafür? Sie haben offensichtlich nichts verstanden. Ich habe Ihnen vorhin schon mal gesagt, Spielecken werden nicht eingeräumt für die jungen Leute. Das ist Unfug.
Ich meinte keine Spielecke, ich meinte das Jugendprogramm, was jetzt auf den Frequenzen von MDR Live sendet, was ein Jugendprogramm für die Sendegebiete des Mitteldeutschen Rundfunks sein
soll. Das hat aber nichts mit DT64 zu tun. MDR Live ist nicht DT64. Es geht hier um DT64 und nicht um MDR Live. Es geht um DT64 und nicht um MDR Live. Das lassen Sie mir nicht ausreden.
Frau Sommerey, wenn wir drei Landesprogramme haben,
Darf ich Sie mal was fragen?
Bitte fragen Sie mich.
Das Programm DT64 sollte zum 1. Januar abgeschaltet werden.
Ja, richtig.
So, das war. Da haben Sie sich auch keine Sorgen drum gemacht. Jetzt, wo ich sage, ich bin auf Ihrer Frequenz, solange Sie da nichts anderes senden, machen sich auf einmal Sorgen, wie es weitergeht? Was soll das denn? Ich werde das Programm versuchen, dort weiterzuführen, wo ich die Möglichkeit habe. Möglicherweise wird das hier in Thüringen ab 1. Juli keine Frequenz für DT64 gehen. Dann werde ich es so lange irgendwo anders weiterführen, bis vielleicht in 92, 93 eine flächendeckende Frequenz oder bis in eine ARD-Lösung oder sonst was passiert. Sie müssen doch jetzt nicht so tun, dass Sie sagen, Sie erlauben mir, auf Ihrer toten Welle zu senden, wenn ich garantiere, das hat Sie doch am 31. Dezember auch nicht interessiert. Die Alternative ist doch abschalten oder noch hier weiterführen in Thüringen. Ihr Interesse muss doch nur sein, dass ab 1. Juli Ihre Frequenz für Sie zur Verfügung steht. Und das werden Sie haben.
Wir sprechen jetzt nicht um die Frequenz, Frau Sommerey, und ich will auch die Frage im Interesse der Hörer nochmal auf den Punkt bringen, sondern es geht jetzt um die Fortführung von DT64 nach dem 30.06. Und da ich, wie vorhin gesagt,
das
wie
heißt,
Sie auch...
Sie erlauben uns das bis
lassen
zum...
Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Die Frage ist, wie geht es nach dem 30.06. weiter? Es sind keine weiteren Frequenzen vorhanden. Das heißt, wir müssen mit den bestehenden Frequenzen, Sie müssen mit den bestehenden Frequenzen operieren. Und deswegen frage ich Sie nochmal und bringe auch hier die Sache auf den Punkt. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit... im Interesse auch der Ausgestaltung des Staatsvertrages vom Mitteldeutschen Rundfunk, so wie er von den Gesetzgebern der drei Länder gemeint war, die Quotenprogramme, die Ratingprogramme
als die Länderprogramme zu fahren und damit bürgernah und Programme mit hohen Einschaltquoten aus den Funkhäusern, die ganz, ganz stark auch vor Ort sind, zu gestalten.
Ja, das machen
und
wir
dafür,
ja.
Und dafür dieses Spartenprogramm, das Jugendprogramm, dort zu platzieren, wo bisher MDR Live sendet, ein Programm, das zwar gut ist, das aber durchaus auch in gleicher Qualität und mit mehr höherer Nähe auch in den Funkhäusern produziert werden könnte. Wie beurteilen Sie das?
Das sind doch zwei unterschiedliche Programme. Das eine sind Landesprogramme mit regionalen Inhalten, also Radio Thüringen, Radio Sachsen, Radio Sachsen-Anhalt. Diese Programme werden hohe Einschaltquoten haben und MDR Live ist ein völlig anderes Programm.
Wir haben hier noch eine Menge Fragen, die wir dann nach dem Verkehrsservice beantworten werden. Zunächst erst einmal der Verkehrsservice auf Radio Thüringen.
Radio Thüringen, Verkehrsservice, Meldungen der Polizei über Störungen liegen uns nicht vor.
Das ist auch was Erfreuliches. Weiter mit unseren Hörerfragen. Zum Beispiel findet hier jemand die Diskussion völlig überflüssig. Er ist ein Gegner von DD64. Das zeigt schon mal, wie unser Thema heute sehr kontrovers hier ist. Und er kann in Zollenrotha, er kennt niemanden in Zollenrotha, der DD64 hört.
Werden wir dort eine Unterschriftenaktion machen.
Das ist vielleicht noch ein freies Feld für Sie. Dort werden andere Programme gehört. Und er meint, es sollte mal ein besserer Empfang von Radio Thüringen geschaffen werden. Dann weiter, DD64 hat Brückenfunktion, meint ein anderer. Daran sieht man wirklich, wie das rechts und links ausschlägt, dieses Thema zwischen Ost und West. Brückenfunktion übernommen werden, ist eine gute Geschichte. Ich muss Sie gleich mal, Herr Mende, nachfragen. Wir haben erlebt, dass die Leute, die hier im Funkhaus waren, dass die Leute halt nicht nur aus den neuen Bundesländern kamen, sondern von überall her kamen. Das heißt, der Aktionskreis DD64 ist breiter. Er ist nicht nur auf die neuen Bundesländer beschränkt, sondern bezieht sich auch auf die alten Bundesländer. Wie steht es darum?
Naja, da gibt es keine Frage. Soweit wie das breit getragen wurde, jetzt dieser Sender an sich und auch überall zu hören ist, habe ich vorhin schon gesagt, kamen allein bis 10.000 Unterschriften aus Hessen und Bayern. Ja, und diese Frage vorhin mit Zollenrotha, da liefen Unterschriftensammlungen. Also auch die Bemerkung, dass er gegen DD64 sei, das ist nach meines Erachtens nicht gerade eine gute Stellung, die der Bürger da einnimmt, denn alle Äußerungen unsererseits richten sich nicht gegen irgendwelche Einrichtungen, Rundfunkeinrichtungen oder sonst irgendwas. Wir haben eben uns für Jugendradio DD64 ausgesprochen und nicht dagegen. Ja? Nicht gegen irgendeine andere Einrichtung.
Na, nun muss man das natürlich akzeptieren. Das ist
sicherlich
jemand, der das Programm nicht hören will. Und das müssen Sie natürlich akzeptieren und dem wahrscheinlich auch manche Aktionen, die Sie machen, immer eine zu viel.
Ich habe aber noch eine Frage an Frau Sommerey. Frau Sommerey, wie sehr würden Sie sich damit verbunden zeigen, wenn jetzt mal die Hoffnung, mal auszusprechen, eine Änderung des Staatsvertrages erfolgen sollte? Vielleicht sogar bis Mitte des Jahres. Wie würden Sie dann immer noch zu DD64 stehen? Oder würden Sie dann voll nur Ihre Interessen vertreten, diesbezüglich auf den Mitteldeutschen Rundfunk?
Ja, die Interessen des Mitteldeutschen Rundfunks sind, das Programm von DT64 fortzuführen. Alle anderen Programminteressen haben wir abgedeckt. Wir haben ein Kulturprogramm, wir haben einen reinen Informationskanal auf Mittelwelle, wo nur Information, also nur Wort läuft. Wir haben drei Landesprogramme mit regionalen Schwerpunkten, aber auch mit allen Facetten eines Radiosprogramms, was es so in der Region, was man überhaupt machen kann. Und wir haben ein Tagesbegleitprogramm, ein Massenprogramm. Ich brauche nichts mehr. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein spezielles Jugendprogramm und auch kein Jugendmassenprogramm, weil das ist ja MDR Live, sondern genau DT64. Das ist das Einzige, was wir noch brauchen.
Also würden Sie sich dann voll damit bereit erklären und in diese Schiene mit reinfahren, bei Änderung des Staatsvertrages nun unserer Forderung gerecht zu werden zugunsten von DT64?
Ja, natürlich.
Sofort. Dass dann auch in dieses Programm, wie Sie es eben aufgezählt haben, auch DT64 sein wird.
Richtig.
Hier hat sich auf dieser Seite Herr Schmitz schon die ganze Zeit zu Wort gemeldet.
Kurze Nachfrage. Heißt das, dass der MDR für DT64 A. eine Programmgarantie ohne Frequenzzusage gibt und B. eine Beschäftigungsgarantie für alle DT64-Beschäftigten jetzt beim MDR?
Nein, wir haben Halbjahresverträge ausgestellt. die genau dementsprechend wie die Rechtslage ist. Denn die Rechtslage ist ja, dass wir, wenn alles gut geht mit der Duldung und hoffentlich auch hier in Thüringen, dass wir dann so lange draufbleiben können, bis die Privaten noch nicht da sind, noch nicht senden. Und das ist ungefähr Mitte des Jahres. Das wurde ja eben auch hier von den Kollegen so am Tisch so eingeschätzt, dass es Sommer wird. Und ich kann nur hoffen, dass man uns auch hier so lange drauf lässt. Wenn nicht, werden wir natürlich alle sehr traurig sein, aber wir werden das Programm eben fortführen, auch ohne Thüringen, das ist ganz klar.
Das heißt, die Mitarbeiter werden auch über den 30.06.
Nein,
hinaus übernommen?
Sie haben jetzt bis zum 30.06. Arbeitsverträge. Unser Intendant hat gerade hier an die Landesmedienanstalt Thüringen einen Brief geschrieben, in dem er geschrieben auch darum gebeten hat, uns so lange draufzulassen, und hat aber auch in diesem Brief deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der Mitteldeutsche Rundfunk über den 30.06. hinaus das Programm fortführen will und sich dabei um Frequenzen bemüht, von denen er schon Kenntnis hat, dass sie vorhanden sind in einigen Ballungsgebieten. Das heißt, wir werden dann neue Arbeitsverträge ausstellen für weitere Mitarbeiter.
Wir haben jetzt einen Live-Bericht aus Erfurt vorliegen. Wir schalten gleich nach Erfurt. Ich bitte.
Ministerpräsident Duchacz hat gerade eben seinen Rücktritt erklärt. Das heißt, er hat erklärt, dass er heute Abend noch beim Landtagspräsidenten seinen Rücktritt einreichen will. Hintergrund dieser Geschichte ist, dass vorher drei Minister, und zwar Kultusministerin Lieberknecht, Finanzminister C. und der Minister für besondere Angelegenheiten, Jochen Lengemann, ihren Rücktritt nicht nur angedroht, sondern auch schriftlich eingereicht haben. Duchacz hat diesen Rücktritt dann angenommen und hat die Fraktion daraufhin gefragt, ob die Fraktion unter diesen Umständen noch eine Möglichkeit sieht, mit einem neu zu bildenden Kabinett weiter zu regieren. Die Fraktion hat dann abgestimmt. Das Ergebnis war 15 für Duchacz, 25 gegen ihn und 2 Enthaltungen. Innenminister Böck hat anschließend gesagt, es sei keine Vertrauensabstimmung über Duchacz gewesen, sondern über das Kabinett und über die Möglichkeit, mit einem solchen Kabinett noch zu regieren. Böck wollte sich auch nicht über eine mögliche Nachfolge äußern, genauso wenig wie Fraktionschef Schweblein übrigens. Die Fraktion berät jetzt immer noch weiter, denn natürlich hat Thüringen so gut wie keine Regierung mehr zurzeit. Es muss also beraten werden, wie es weitergeht. Natürlich wird wahrscheinlich Duchacz weiterhin kommissarisch die Regierungsgeschäfte führen, genauso wie alle anderen Mitglieder. Neuwahlen scheinen so gut wie ausgeschlossen. Auch die FDP ist dagegen. Das hat zumindest Regierungssprecher Sethe eben gerade erklärt. Wie es weitergeht, ist noch nicht so ganz klar. Wahrscheinlich wird morgen eine Pressekonferenz stattfinden, wo die Regierung, die kommissarische Regierung, dann mitteilt, was passiert. Hintergrund für die ganze Geschichte war an sich, dass Duchacz offenbar eine Kabinettsumbildung geplant hat. Und zwar ging es darum, Frau Lieberknecht, die Kultusministerin, in ein neu zu schaffendes Frauenministerium zu stecken, sage ich jetzt mal. Dagegen hat sie sich gewehrt. Außerdem ging es darum, dass Minister Lengemann demnächst keinen Platz mehr im Kabinett hat, weil das Ministerium für besondere Angelegenheiten nach 2 Jahren abgeschafft werden soll. Und zudem sollte eventuell ein neues Ressort geschaffen werden, nämlich ein Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung. Die Gruppe um Frau Lieberknecht, die sogenannte Reformergruppe, hat sich dagegen gewehrt, indem sie eben ihre Rücktritte angekündigt hat. Und die Fraktion hat jetzt eben, wie gesagt, abgestimmt mit einem relativ schlechten Ergebnis für Ministerpräsident Duchacz, der im Übrigen weitere Erklärungen verweigert hat und nur eines gesagt hat, dass er weiterhin die volle Unterstützung von Bundeskanzler Helmut Kohl, dem CDU-Vorsitzenden, hatte und dass Kohl nichts gegen ihn habe. Das war nämlich im Vorhinein spekuliert worden, dass Frau Lieberknecht sich die Unterstützung von Kohl aus Bonn geholt hat. Das ist aber offenbar nicht der Fall gewesen. Jedenfalls hat Duchacz das gesagt. Ansonsten hat er keine weiteren Erklärungen abgegeben. Er hat halt nur gesagt, ohne eine Mehrheit in der Fraktion kann er nicht regieren. Uta Tofern, live aus dem Erfurter Landtag für Radio Thüringen.
Diskussion um DT64, die Diskussion ist wirklich kontrovers, auch die Anrufe sind sehr unterschiedlicher Art. Die einen sagen, weitermachen, die anderen sagen, DT64, was soll das Ganze? Wir haben einen Anrufer aus Kassel, der meinen, viele treue Hörer in Hessen hören DT64, es Es ist eine Brückenfunktion damit verbunden. Das Thema hatten wir ja schon vorhin angeschnitten. Dann ist hier ein Anruf gekommen. Eine interessante Frage. Gibt es die Möglichkeit, ein Jugendkulturprogramm ähnlich dem DS-Kultur bundesweit auszustrahlen, Frau Sommerei?
Also ich kann mit der Frage nicht so viel anfangen. Was ist ein Kulturprogramm? Radio ist Kultur generell. Und das Programm von DT64 würde ich als ein Jugendkulturprogramm bezeichnen mögen. Es ist ein Jugendradio, es hat mit Kultur zu... Es ist Kultur, es ist Radiokultur.
Wissen Sie den Status, den derzeitigen Status von DS Kultur?
Die sind geparkt für ein halbes Jahr, zur Hälfte beim ZDF, in der Programmverantwortung beim Sender Freies Berlin. Und sie gehören mit zum Verhandlungspaket über die Zukunft von nationalem Rundfunk.
Herr Steppus, zur Frage bundesweiter Hörfunk, eventuell die Chance dafür, bundesweit Jugendfunk zu machen oder ein bundesweites Jugendfunk zu gestalten. Es gibt die Erklärung der Ministerpräsidenten aus der Einrichtung heraus, den DS Kultur, den Deutschen Sender Kultur, als bundesweiten Sender auch fortzuführen. Und an dem Punkt stellt sich mir die Frage, da ja auch sämtliche Landesparlamente sich bei der Verabschiedung des Rundfunkstaatsvertrages gegen Doppel-Mehrfachversorgung im Rundfunkbereich ausgesprochen haben, inwieweit macht es Sinn, dass es bundesweit einen Kultursender gibt und zusätzlich noch jede der öffentlich-rechtlichen Anstalten, wie zum Beispiel auch der MDR mit MDR Kultur, noch zusätzlich einen Kultursender produziert? Ist hier nicht wirklich ein ganz eklatanter Fall von Doppelversorgung vorhanden? Könnte man nicht das Projekt bundesweite Hörfunk, das ja jetzt auch auf Verhandlungsebene der Staatskanzleien langsam gestaltet wird, dazu nutzen, bundesweit ein jugendorientiertes Programm zu machen? Dies wäre meiner Meinung nach möglich. Hätte allerdings noch als Voraussetzung, damit entsprechende Frequenzen auch in den alten Bundesländern gefunden wären, wo die Lage ja schon relativ dicht ist, dass man generell in Deutschland eine Frequenzoptimierung, eine Frequenzanalyse und anschließend eine Frequenzoptimierung noch einmal durchführt. Und da können öffentlich-rechtlich und private auch zusammenarbeiten.
Herr Schmitz.
Also DT64 ist ein paar Mal angesprochen worden als möglicherweise bundesweites Programm, muss man aufgrund der Frequenzrealität, nur aufgrund der Frequenzrealität, absolut ins Reich der Fantasie verweisen. Die Verhandlungen der Staatskanzleien über alle Parteigrenzen hinweg gehen im Moment dahin, selbst die drei Programme, die wir im Moment haben, DS Kultur, RIAS für Berlin und zum Teil für den Bereich Hof und den Deutschlandfunk, zu einem Programm zu verschmelzen, nicht weil man das politisch unbedingt will, sondern der Not der Tugend, nämlich des Frequenzmangels, zu gehorchen. Selbst DS Kultur ist in Westdeutschland nicht empfangbar auf UKW-Frequenzen, überhaupt nicht, nur im ehemaligen Bereich der DDR. RIAS eben nur in Berlin und in Hof. Und aufgrund dieser Dinge wird man sich, ich möchte da Prophet spielen ein bisschen, zu einem Programm zusammenraufen, unabhängig davon, ob das nun später mal in der Anstalt, in der Körperschaft oder nach irgendeinem Federführungsmodell regiert wird. Da sehe ich also keinerlei Chancen für die nächsten Jahre, bis mal irgendwann digitaler Hörfunk insgesamt eingeführt wird. Und das kann sicherlich noch 15 Jahre dauern.
Wenn die nur ein Programm machen, dann ist eine Frequenz frei. Denn vorgesehen waren zwei. Ein Kulturprogramm, auch in Kombination, und ein Informationskanal.
Es sind letztlich keine bundesweiten Frequenzen
frei. Nein, nicht in allen Bundesländern.
Die Frequenzen, die auf UKW frei sind, betreffen nur... Der Raum ist einigermaßen gedeckt versorgt, das Gebiet der neuen Bundesländer. Im Gebiet der alten Bundesrepublik hat selbst der Deutschlandfunk eine ausgesprochen punktuelle UKW-Verbreitung. Ja. Das sind weniger als 15% der Fläche der Bundesrepublik, der gesamten, und nicht die Ballungsgebiete unbedingt. Also da bestehen auf UKW keine Chancen. Und was Mittelwelle und Lange Welle betrifft, über die Musikqualität brauchen wir, glaube ich, uns nicht zu unterhalten.
Naja, Mittelwelle wäre dann nur eine Überbrückungsmöglichkeit von irgendwelchen anderen.
Auch das. Ja. Und auch mal abzuwarten, bis man dann eine Frequenz noch hat. Nicht? Das ist ja auch.
Na, auf dem Bereich der alten Bundesländer für DT64, würde ich mal so sagen.
Ja, zur nächsten Frage.
Ist sehr teuer.
In Querschläger prallen die Meinungen heute sehr aufeinander hier. Jemand ruft uns an und sagt, die Sendung regt ihn regelrecht auf. Schon der Name DT, Deutschlandtreffen, müsste geändert werden und die Anhänger sollten politisch überprüft werden. Er ist für einen Jugendsender ganz sicher, aber kein Programm aus der SED-Zeit. Frau Sommerer, was sagen Sie denn dazu?
Naja, Sie haben ich habe ja vorhin jetzt schon gesagt, dass das Programm längst nicht mehr das ist, was es einmal war. Ich weiß auch um den Namen. Sehr viele Menschen haben mich angesprochen und schreiben mir das auch in Briefen. Sie sagen, es ist ein Hohn. Sie erinnern sich noch sehr genau an die Zeit, wo in der Familie kein Deutschlandtreffen zwischen Vater und Tochter zum Beispiel möglich war, obwohl der Vater im Sterben lag. 1964 und dann kommt dieser arrogante FDJ-SED-Sender und wagt es, einen Sender Deutschlandtreffen zu nennen. Und da kocht einem die Galle über. So, das ist auch sehr ergreifend, wenn man das hört. Nur es sind Menschen, die sind älter, die wissen überhaupt, was es heißt. Für unsere Hörer ist der Name DT64 etwas wie Radio Gaga. Bevor wir hier die Sendung angefangen haben, haben Sie ja hier über Radio Thüringen den schönen Radiotitel Radio Gaga gespielt. Oder wie Radio Xanadu oder Radio Charivari. Das ist eine Kombination von Buchstaben und Ziffern, die unsere Hörer wissen gar nicht, was das heißt. Und die, die es schon nur in der Zeitung gelesen haben, es ist Deutschlandtreffen heißt, die wissen gar nicht, was das für ein Deutschlandtreffen war. Es ist also völlig überflüssig. Ich denke, DT64 steht heute für eine Jugendbewegung, eine Identifikationsbewegung hier im Osten. Deswegen würde ich persönlich es auch bevorzugen, wenn das Programm in Ostdeutschland überall empfangbar wäre und gar nicht in Westdeutschland, weil ich möchte schon die Jugend hier in Ostdeutschland ansprechen, um ihnen dieses Identifikationsgefühl weiter zu vermitteln. Die Brückenfunktion dann westlich rüber kann man auch anders erzeugen. Also ich denke, der Titel hat Schwierigkeiten. Möglicherweise kommen unsere Hörer demnächst von sich aus und sagen, wir nennen es anders. Ich spüre das in der Post. Unsere Hörer sind ja auch so aktiv, die malen mir auch Bildchen und da steht dann drauf so ein Entwurf für ein neues Logo, DT92 und so. Das ist ganz, also da bewegt sich was bei den Hörern. Was ganz falsch wäre, wäre jetzt von oben zu kommen und zu sagen, der Name muss weg. Das wäre doch das Signal, die Jungen müssten es doch so verstehen. Jetzt wird das Programm geschliffen. Und das ist ja nun gerade nicht unsere Intention.
Frau Hofer, Herr Mende, Sie haben keine Probleme mit den Namen?
Also im jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht. Ja. Zu Beginn aller Aktionen, ja, da wäre es vielleicht möglich gewesen, DT64 umzubenennen, also das Programm, also den Namen. Und der Zeitpunkt wäre am günstigsten gewesen, 89, ja, wo sich doch der Sender neu profiliert hat. Jetzt, wo es doch mehr oder weniger so weit fortgeschritten ist mit allen Aktionen, so präsent das Thema geworden ist, tut man sich jetzt auch mit dem Namen identifizieren, weil er sich ja so weit publik gemacht hat, der Name an sich, jeder kennt DT64, wenn er jetzt umbenannt würde werden, na, was soll man jetzt vom Programm? DT64 gibt es ja gar nicht mehr. Hm. Ja, die Frage wird dann aufgeworfen.
Frau Hofer?
Ja, ich möchte auch dazu sagen, nochmal zur Brückenfunktion. Es gibt nun auch im Westen unheimliche Aktionen, speziell in Bamberg. In Nürnberg wurden über 3000 Unterschriften gesammelt, in Kassel sind Unterschriftenaktionen gelaufen. In Braunschweig beispielsweise ist der Sender der zweitpopulärste Radiosender, den es dort gibt. Und der Ruf geht bis nach Rheinland-Pfalz rein. Wir brauchen ein ganz nationales, also komisch und schwer, wie es klingt, Jugendradio. Wir wollen uns besser verständigen. Im Westen gibt es zum Teil die gleichen Probleme wie im Osten. Hier ist es für uns zwar schwieriger, weil wir uns erst in diese Zeit hineinfinden müssen und die Altbundesbürger eben schon jahrelang BRD gelebt haben, aber vielleicht ist durch ein nationales Jugendprogramm auch die Verständigung wesentlich besser.
Ja, wie weit geht denn eigentlich auch die Mitbestimmung der Hörer bei Mitteldeutschen Rundfunk in Bezug auf DT64, da Sie vorhin gesagt haben, wenn jetzt Meinungen kommen, den Namen umzubenennen, wie weit geht die Kompetenz der Hörer?
Es gibt keine Mitbestimmung der Hörer. Die Hörer fühlen sich ja vertreten durch die unterschiedlichen Vertreter, die in den Gremien des Mitteldeutschen Rundfunks sitzen. Aber da ich ja ein Programm machen möchte, was den Hörern gefällt, werde ich natürlich sehr sorgsam hingucken, was die Hörer gerne wollen. Das kann nicht der einzelne Hörer sein. Aber wenn wir feststellen, dass ein großer Kreis von Hörern sagt, wir wollen vielleicht einen anderen Namen, oder ein sehr großer Kreis von Hörern uns schreibt und sagt, mach doch mal eine andere Musik, dann wird jede Redaktion sehr gut beraten sein, darauf einzugehen.
Ja, und noch etwas wegen bundesweit DT64. Hatten Sie doch mehr oder weniger auch zum Ausdruck gebracht, absolut dafür zu sein?
Also ich würde es schon unterstützen, nur dann teile ich die Meinung von Herrn Schmitz, das halte ich für irreal.
Nur deswegen würden Sie dann im Nachhinein wahrscheinlich nicht dafür sein, ja?
Doch, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die bundesweite Ausstrahlung hätte die starke Funktion, dass zwei Generationen, die noch getrennt sind, dass sie vielleicht stärker zusammenwachsen können. Das wäre ein dieses Radio. Wenn man es nur in den Ostdeutschen, in den neuen Ländern ausstrahlen würde, dann hätte dieses Radio ganz überwiegend die Funktion, den jungen Leuten hier Mut und Kraft und Identität zu vermitteln, um die weitere Zukunft leichter zu bewältigen. Und dazu gehört natürlich auch Freude und Unterhaltung, das stabilisiert ja, auch. Ja. Das sind unterschiedliche Funktionen. Ich würde ein bundesweites Programm auch gerne machen, aber ich wäre auch glücklich, wenn es nur hier in den neuen Ländern hörbar wäre.
Na, da sind wir als Hörer und Aktionskreise und Vereine eben nicht derselben Meinung, muss man ganz so sagen. Da überregionales Radio, früher ja national, zu DDR-Zeiten jetzt überregional, sollte doch wieder absolut national werden, da es zur Völkerverständigung absolut dient. Ja, und auch die Westjugendlichen, nicht nur Jugendliche, sie hegen den Anspruch ganz einfach auf Kommunikation. Und das bietet ein Jugendradio für Jugendliche, und sie haben sie auch schon oft genug angemeldet. Es ging auch schon über Rundfunkinterviews, wie zum Beispiel auch ein Hesse gesagt hatte. Er kann nur über DD64 Informationen aus Ostdeutschland empfangen. Über einen anderen
Sender nicht. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Der Mitteldeutsche Rundfunk gehört ja zum Verbund der ARD, und die gesamte ARD übernimmt laufend unsere Programme, unsere Berichte, unsere Informationen. Also das ist ja nun anders.
In welcher Form denn aber?
Original.
Ja, sendet die ARD an sich dann nur übers Fernsehen oder?
Nein, auch, wir reden jetzt ja über Radio.
Nein, der Westdeutsche. Was hat die ARD dann für ein Radio? Weil uns das dann auch wieder.
Nein, der Westdeutsche Rundfunk übernimmt Programme von uns. Zum Beispiel unsere Reportagen, unsere Interviews werden überall angefordert und werden dort ausgestrahlt. Über Leitungen gehen die dann überall zu den anderen Landesrundfunkanstalten und werden dort übernommen.
Das sind dann aber dann potenzielle.
Übrigens jetzt auch Berichte von DT64. Ja, ne?
Aber DT64 stellt ja selber das Jugendprogramm an sich und die Programmmacher Recherchen an und veranstalten ja auch wie Sendungen wie Votum, ähnliches Montags extra, ja, Veto, was alles kommt. Es ist notwendig, bundesweit.
Wir haben wieder eine ganze Reihe Anrufe bekommen. Alle werden wir nicht berücksichtigen können, weil die Sendung zu Ende geht. Ich bitte Sie auch nicht mehr anzurufen. Das Thema hat sehr viel Staub aufgewirbelt. Es sind sehr viele Telefonanrufe. Jetzt die Frage an Sie, an den Direktor der Thüringer Landesanstalt für Privatfunk. Es geht in Richtung Privat, weil man dem Mann vielleicht heute nun das erste Mal hier am Mikrofon zu sitzen hat. Das nutzen die Hörer aus. Könnten die Privaten nicht ab nächsten Jahr auf den jetzt noch von den Alliierten besetzten Frequenzen senden? Dann könnte die 64 doch bleiben.
Die Frage ist ja schon beantwortet worden heute. Solange keine Frequenzen da sind, kann nicht gesendet werden. Die Frequenzen, die für den Privatrundfunk zur Verfügung stehen, sind schon recht ärmlich, zumindest in der Zahl. Und wenn weitere nicht vorhanden sind, kann der private Rundfunk nicht diese zweite Säule einnehmen, für die er gesetzlich dazu berufen ist.
Ja, der Hörer meint doch wahrscheinlich, dann sollten die Privaten mal ein bisschen warten und die 64 sollte draufbleiben.
Das ist nicht die Entscheidung, die wir zu treffen haben. Unsere Aufgabe besteht darin, die Startvoraussetzungen für den privaten Rundfunk zu schaffen, die etwas später eintreten, als der MDR sie hatte. Und wir sind nicht besonders gut bedient mit diesen drei Frequenzen, die wir derzeit zur Verfügung haben. Da muss man dann eben diese Frequenzen in den Bereich 104 bis 108 Megahertz versuchen zu holen. Im Übrigen nützt es gar nichts, weil wie vorher der Herr Schmitz aus der Staatskanzlei aus und sagte, die stehen erst wohl 93 zur Verfügung.
Herr Schmitz, es lässt sich nichts ändern, Herr Schmitz, an der Frequenzvergabe im Grunde. Unverrückbar?
Also ich könnte jetzt rechtlich fantasieren, könnte sagen, nun, es wäre theoretisch möglich, dass man die neu vergibt. Aber ich sehe, unabhängig von den politischen Verhältnissen in Thüringen, von den Mehrheitsverhältnissen, bei keiner Partei den Willen, hier neue Frequenzen zu vergeben oder die vergebenen Frequenzen nochmals neu zu mischen. Zumal dann nach dem Thüringer Privatfunkgesetz Private nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich kaum noch auf Sendung kämen.
Nun habe ich hier noch eine Frage an Herrn Steputat. Wie stellen Sie sich einen Privatfunk in Thüringen vor? Dudelfunk wie Antenne Bayern oder FFH oder profiliertes Programm wie DT64? Fragezeichen.
Profiliertes Programm, aber kein Spartenprogramm wie DT64. Es gibt für diese landesweite Hörfunkkette, die im Privatfunkbereich in Thüringen aufgebaut werden wird im Laufe dieses Jahres, nach dem Privatfunkgesetz genaue Voraussetzungen, wie das Programm zu gestalten sei. Es ist ein hohes Maß an Unterhaltung dabei sein, ein wesentlicher Teil an Bildungsinhalten und die Information von Thüringern
über Thüringer und auch die bundesweite und europäische Information soll auf jeden Fall vorhanden sein. Es wird also ein Programm mit einer relativ hohen Reichweite werden. Ich prognostiziere mal, dass er eventuell auch die Reichweite von MDR Radio Thüringen erreichen, vielleicht sogar überschreiten wird. Und es wird ein profiliertes Programm werden.
Wir haben die Diskussion über DT64 heute hier am Tisch gehabt, den Querschläger. Ich frage zum Schluss die beiden aus dem Aktionskreis, was werden denn Ihre nächsten Aktionen sein?
Naja, nächste Aktion.
Sie haben gesagt, Sie kündigen die vor dem an und jetzt haben Sie die Gelegenheit, die anzukündigen.
Es gibt am Samstag ein großes Konzert in Berlin in der großen Sporthalle. Sehr viele prominente Bands spielen dort für DT64.
Frau Sommerey hat sich gleich zu Wort gemeldet. Frau Sommerey gehört nun neuerdings auch zum Aktionskreis DT64.
Das ist eine journalistische Information. Ich finde das toll, so ein großes Konzert.
Wunderbar.
Ja, und von uns aus werden noch Aktionen ausgehen. Man kann nun wirklich nichts sagen, da wir uns ja nur auch entschieden haben, spektakuläre Aktionen zu machen. Vorwiegend, was dann noch an Kundgebungen oder Öffentlichkeitsarbeit, wie eventuell auch in kulturellen Veranstaltungen noch stattfindet, ist alles im Gespräch, auch überregional bis in die alten Bundesländer. Da hatten wir jetzt auch schon Kontakte geschlossen. Soweit das.
Das war's mit Querschläger. Nächste Woche wieder um die gleiche Zeit. Querschläger in Radio Thüringen.